Wir sind alle so unterschiedlich, aber wir alle kommen mit der Erwartung in den Gottesdienst, dass Gott zu uns spricht. Und dazu hat Gott uns ein Buch, sein Wort, die Bibel gegeben, das für jeden und für jede Situation passt. Ich weiß nicht von jedem von euch, was dein persönlicher Zustand heute Morgen ist, was deine Umstände sind, was du auch auf dem Weg hierher gedacht und erfahren hast. Aber Gott weiß es. Und er will uns dienen. Und er hat immer die perfekte Mischung von Ermutigung und Ermahnung, von Trost und Tadel. Und er hat uns diesen Brief, den wir jetzt gemeinsam studieren, den ersten Johannesbrief, geschrieben, unter anderem mit der Absicht, die wir in 1. Johannes 5 lesen, Vers 13, wo er ziemlich zum Ende des Briefes, wir kommen dazu später noch, aber ziemlich zum Ende des Briefes schreibt 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Er sagte, meine Absicht ist, dass ihr diese Gewissheit habt. Und die Voraussetzung muss natürlich erfüllt sein, dass ihr glaubt an Jesus Christus. Nicht nur glaubt, der hat irgendwann mal gelebt, sondern er ist mein Retter. Er ist stellvertretend für meine Schuld gestorben. So kommen wir dann hinzu. Und wir haben letzte Woche von zwei Kennzeichen eines Kindes Gottes gehört, nämlich dem Gehorsam und der Liebe. Und wir kommen jetzt zu 1. Johannes 2, einem kurzen Abschnitt, aber der doch viel besagt, die Verse 12 bis 14. Und hier schreibt er die Empfänger direkt an. Schau mal mit mir da drauf. Ich schreibe euch Kinder. Vers 13, ich schreibe euch Väter. Nochmal Vers 13, ich schreibe euch ihr jungen Männer. Und dann entweder noch Vers 13 oder Vers 14, Verseinteilung ändert sich ein bisschen. Ich habe euch geschrieben, Kinder. Ich habe euch Väter geschrieben. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben. Euch immer, an euch, die hier in diesen Brief bekommt. Und er gibt dazu immer eine Begründung, wenn du siehst. Ja, ich schreibe euch Kinder, weil, und dann folgt es, Väter, weil, jungen Männer, weil, geschrieben Kinder, weil, Väter geschrieben, weil, jungen Männer geschrieben, weil. Ja, er sagte, okay, ich schreibe euch ganz direkt. Und ich habe meine Gründe dafür. Und dieses ist keine neue Information, zu sagen, ich schreibe euch, dass ihr dieses und jenes tut und damit aufhört, sondern ich schreibe euch, weil ihr dieses schon habt. Und wir lesen weiter unten in Vers 21, dass er schreibt, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Er sagt, okay, ich wollte euch jetzt nicht schreiben, um euch noch so viel mehr Informationen zu geben, sondern ich habe euch geschrieben, um euch zu festigen in dem, was ihr gelernt habt, wovon ihr bestärkt seid. Und er schreibt hier eben an diese Gruppen innerhalb der Gemeinde und es sollte eben die Zusammengehörigkeit in der Gemeinde stärken, in der Familie Gottes, genau. Und der Herr will also die Kinder Gottes bestärken. Und ich nehme das mit den jeweiligen Gruppen hier, Kinder als einen Punkt, dann die Väter und dann die jungen Männer. Und wir schauen uns das an. So, zuerst, Kinder sollen sich in ihrer Beziehung sicher sein. Wenn wir nochmal lesen, Vers 12, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Weil euch die Sünden vergeben sind, nicht irgendwann hoffentlich vergeben werden. Dann sagt, ich schreibe euch, weil als Kinder Gottes dürft ihr wissen, meine Sünden sind vergeben. Ja, welche? Alle. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, für alle ist Christus am Kreuz gestorben. Und er sagte, Die Sünden sind euch schon vergeben. Die Schuld, die damit auf euch lag, hat Christus schon bezahlt. Und das ist auch logisch, wenn du darüber nachdenkst, zu sagen, okay, deine und meine Sünden, zum Zeitpunkt von Jesu Tod, waren sie Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? So alt von euch ist keiner von euch, dass er zur Zeit Jesu schon gelebt hat, okay? Das heißt, die waren aus der Sicht damals, die waren alle Zukunft. Aber schon damals hat Christus für sie alle bezahlt. Und Gott möchte einfach, dass wir nicht im Unklaren sind, dass wir nicht zweifeln müssen. Nimmt er mich jetzt an, nimmt er mich nicht an? Habe ich irgendwas getan, was mich von ihm trennt? Er sagte, habe euch dies geschrieben, Kinder, weil eure Sünden vergeben sind. Nun, wer sind diese Kinder? In Vers 1 von diesem Kapitel hat er sie auch als Kinder angesprochen. Hat er gesagt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ja? Und dort hat er sich auf alle bezogen, weil wir alle sind im Sinne Kinder Gottes, die wir an Jesus Christus glauben. Aber hier hat er ja Kinder, Väter und junge Männer und von daher bezieht er es jetzt eher auf eine bestimmte Gruppe, zwar nicht nur die ein gewisses Alter nicht erreicht haben, sondern die auch jung sind im Glauben. Und wir sehen gleich, warum. Und er erinnert sie eben an die Vergebung um seines Namens willen, also um Christi willen. Das ist der Anfangspunkt. Und naja, warum hat er dann gesagt, um seines Namens willen? Hätte er auch sagen können, um Christi willen. Hätte er. Aber es ist nicht ungewöhnlich, das zu gebrauchen um des Namens willen. Wir lesen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 4. Da hat Petrus vor dem Sanhedrin ein Zeugnis abgegeben. Wir hatten ihnen gesagt, sie sollen nicht weiter über diesen Jesus predigen. Und er sagt vor ihnen, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name, das ist unser Wort, kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt nur eine Möglichkeit der Errettung, nur eine Möglichkeit zum Zugang zum Himmel und der ist Jesus Christus. Und er sagte, ihr Kinder, egal wie lang du jetzt im Glauben bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du dein Vertrauen in Jesus Christus gesetzt. Und du darfst wissen, meine Sünden sind mir vergeben. Egal was sie waren, egal was du getan hast, egal was du gedacht hast, egal wie du dich darüber fühlst, es ist Gottes Zusage. Bei Dankesreden, wenn Leute irgendwie eine Auszeichnung bekommen, dann sagen sie häufig, ja, ja, ich wäre heute nicht hier, wenn meine Eltern nicht mich investiert hätten oder wenn sich diese Person nicht so um mich gekümmert hätte. Und wir sind nur Teil der Familie Gottes, weil Jesus uns in seine Familie adoptiert hat, aufgenommen hat als seine Kinder. Wir lesen das in Epheser 1 zum Beispiel, Vers 5. Epheser 1, der uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Und das ist, wird in anderen Sprachen übersetzt adoptiert. Er hat uns aufgenommen als Kinder, als Söhne, durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Familienzugehörigkeit kann man sich nicht verdienen. Man wird einfach hinzugefügt. Er sagte zu den Kindern, auch deine Kinder, du warst nicht beim Krankenhaus, als das Kind geboren wurde, ja, und dann hast du das Kind zum ersten Mal in den Arm genommen, hast gesagt, okay, liebes Kleines, also, hier sind mal unsere Erwartungen an dich und wenn du die erfüllst, bis du 13 bist, dann können wir mal drüber reden, ob wir dich in unsere Familie aufnehmen. Aber wenn du dich benimmst, dann gehörst du nicht dazu. Das passt nicht in unsere Familie. War es so bei dir? Ab wann ist das Kind Teil deiner Familie? Ab der Geburt, oder? Ja? Es gehört dann dazu, es hat deinen Namen, es gehört dazu. Okay? Ja, es ist schon Teil eigentlich mit Empfängnis, aber das ist dann immer so schwierig zu datieren. Also, wir sagen spätestens bei Geburt. Okay? Aber dann gehört es dazu. Es muss auch nichts leisten. Es gehört dazu, weil es hineingeboren ist. Und das ist genau den Wortlaut, den Jesus auch gebraucht. Er sagte, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Haben wir am Freitag gehört, Johannes 3, Vers 3. So, wir brauchen diese Neugeburt. Es ist egal, wenn du sagst, naja, der christliche Glaube, das finde ich ganz interessant und ich finde das gute Regeln, ich werde mich bemühen, auch dazu zu gehören. Ich werde regelmäßig in den Gottesdienst kommen und ich bin auch bereit, ein bisschen was dafür zu spenden und dann gehöre ich doch auch irgendwie dazu. Nein. Ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, ich war schon so häufig bei denen zu Besuch, ich gehöre jetzt zur Familie. Die haben ja schon 5-mal Essen gebracht, jetzt bin ich ein Teil der Familie. Das funktioniert nicht. Du musst aufgenommen werden in die Familie. Und so ist es auch mit dem Glauben. Aber über sie wird, über die Kinder wird im zweiten Teil bei der Wiederholung in Vers 14 gesagt, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ja? Er ist jetzt ihr Vater. Sie haben ihn erkannt, sie haben geglaubt, Gott ist der Vater, der mich in seine Familie aufgenommen hat, wie wir in Epheser 1 gelesen haben. Kinder wissen vielleicht noch gar nicht so viel über den Vater. Andere wissen vielleicht viel mehr über den Vater. Ärzte und andere. Ja? Aber sie gehören zur Familie. Und zur Familie Gottes gehören alle Gläubigen, egal wie alt oder jung, stark oder schwach. Und was wir hier auch sehen, sagt er, ich schreibe euch Kinder und er tut das nicht herablassend. Also ihr Kinder, ihr Kleinen da unten irgendwie. Ja? Ihr seid jetzt zwar irgendwie dazugehörig, aber jetzt müssen wir euch erstmal heranziehen, damit mal was Ordentliches aus euch wird. Er schreibt das sehr liebevoll. Auch nicht mit Vorwurf zu sagen, jetzt müsst ihr euch irgendwie aber mal bewähren. Er sagte, schaut mal, euch sind eure Sünden vergeben. Der Vater im Himmel, er ist euer Vater. Gleichzeitig ist die Erwartung, dass Kinder nicht immer Kinder bleiben. Kinder sind süß. Kinder sind lieb. Aber wenn sich jemand mit 30, 40, 50 immer noch wie ein Kind benimmt, dann sagst du, was ist verkehrt hier? Ja, das passt nicht. Und wir sollen wachsen. Und die Bibel lehrt das auch. Gar nicht so weit weg hier in Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 5. In Vers 12 macht der Autor den Zuhörern einen gewissen Vorwurf und sagt, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Er sagte, für ein Kind, es ist absolut in Ordnung. Und wenn du neu im Glauben bist, es ist gut, dass du einfach geborgen bist in der Zusage Gottes. Meine Sünden sind vergeben. Er ist mein Vater und er liebt mich, egal was ich anstelle. Und das ist wahr. Okay? Aber er möchte auch, dass wir dort nicht bleiben. Er möchte nicht, dass wir mit 30 Jahren Christ immer noch an der Nuckelflasche hängen. So ein bisschen Milch, ein bisschen, Gott hat dich lieb, Christus ist für deine Sünden gestorben. Das ist absolut wichtig, das ist absolut grundlegend. Aber wenn wir darauf stehen bleiben und nie weiterkommen, dann wird es schon problematisch. Aber er sagt, für die Kinder sind, für die neu sind, du darfst diese Gewissheit haben und du gehörst zur Familie. Und wir drehen jetzt die Reihenfolge um und machen jetzt erstmal mit den jungen Männern weiter. Ich weiß eigentlich, in der Reihenfolge hier sind dann erst die Väter dran. Für uns einfach logisch ist, wenn du es so staffelst, ist, dass wir jetzt erstmal die jungen Männer machen. Und junge Leute sollen stark sein im Herrn. Er schreibt, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, in Vers 13 und dann nochmal in Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Die jungen Leute haben den Bösen überwunden. Nicht irgendwie etwas Böses, sondern den Bösen. Wer ist jetzt dieser Böse? Das ist der Teufel. Aber wie ist das geschehen? Wie können sie sagen, ihr habt den Bösen überwunden? Schau mit mir zum Ende dieses Briefes, 1. Johannes 5, in die Verse 4 und 5. Dort lesen wir 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das heißt, durch diesen Glauben an Christus haben sie die Welt überwunden, haben sie den Bösen überwunden. Aber das heißt nicht, ich habe ja schon überwunden, habe gesiegt, jetzt kann ich mich ausruhen, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Nein, denn obwohl besiegt, gibt es weiter Widerstand vom Bösen, von der Welt, vom Teufel. Und so lesen wir in Epheser 4 etwas Wichtiges darüber. Epheser 4, ab Vers 26, sagte, ihr habt den Bösen, ihr habt den Teufel überwunden durch den Glauben an Christus. Und dann lesen wir in Vers 26 von Epheser 4, zürnigt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Manchmal, wenn man das zuerst liest, denkst du vielleicht, ja, was hat das miteinander zu tun? Ja, Zorn und Zorn, okay, aber nicht dabei sündigen und lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn und gib dem Teufel keinen Raum. Also das eine hat da irgendwie mit Zorn, mit Emotionen und mit unserem Umgang damit zu tun. Und wie spielt der Teufel damit? Das war schon bewusst so gewählt. Wenn du dieses in dir lässt, wenn du diesen Zorn in dir wirken lässt, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann entwickelt das eine Bitterkeit. Und wir machen dem Teufel die Tür auf. Weil wir nicht in der Vergebung Christi leben. Wir leben nicht in der Gemeinschaft. Und dann, obwohl wir weiterhin Kinder Gottes bleiben, haben wir nicht diese Nähe zum Herrn, haben wir nicht diese Gemeinschaft mit ihm. Und wir geben dem Teufel Raum in unserem eigenen Leben, zu sagen, jetzt mache ich doch wieder, was die Welt, was der Teufel die ganze Zeit macht. Deswegen ist dort diese Verbindung. Die jungen Männer, die jungen Leute im Glauben sind diejenigen jetzt, die ja einmal eine Basis haben, die in die Familie Gottes geboren sind, aber die jetzt auch den Bösen überwunden haben, indem sie diese Verheißung Gottes in Anspruch genommen haben und die jetzt auch diese Anweisung Gottes in die Praxis umsetzen. Es geht hier also, wenn er schreibt in Vers 14, ihr seid stark, geht es hier nicht um körperliche Stärke, sondern um geistliche Stärke. Und das sieht man sehr gut daran, weil, wie geht es weiter? Vers, zweiter Teil dort, Vers 13, Entschuldigung, in Vers 14, wo es um die jungen Männer geht, ich habe euch hier jungen Männer geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Okay? Ihr seid stark, weil ihr das Wort Gottes in eurem Leben habt und es aufgenommen habt. Und nur so haben wir die Stärke, die Gott braucht. Und das muss auch so sein, denn, lesen wir in Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern, Epheser 6, Vers 12, viele von euch kennen den Abschnitt, ist die Waffenrüstung Gottes. Und dort steht dann in Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das hatten wir überwinden im Bösen durch den Glauben. Unsere Geschwister sind nicht unsere Feinde. Ist das gemerkt? Gegen wen kämpfen wir? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Selbst wenn wir mal anderer Ansicht sind, versuchen wir, die Geschwister zu gewinnen, nicht sie zu besiegen. Stell dir das vor, wir sind ein Leib. Vielleicht vergleichen wir das für die Sportler unter uns mit einer Mannschaft. Und was passiert, wenn die Mannschaft anfängt, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen? Wie konntest du nur? Wie konntest du nur so doof sein? Jetzt sind wir am Verlieren, nur wegen dir. Ja? Was passiert mit der Mannschaft? Können sie noch gewinnen? Arbeiten sie noch gut zusammen? Nee, natürlich nicht. Okay? Man muss hingehen und sagen, ja, vielleicht das war nicht gut. Aber komm, ich zeige dir, wie es besser geht. Ich möchte dir helfen. Sie sind in meiner Mannschaft. Sie sind in meinem Leib. Das sind meine Geschwister, nicht meine Feinde. Und ich muss sie auch entsprechend behandeln. Dieser Ausdruck überwinden finden wir auch noch in Römer Kapitel 12. Und dort geht es auch um das Miteinander. Und dort steht in Vers 21, letzter Vers von Römer 12. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das heißt, selbst wenn andere mir Böses angetan haben, böse Worte gesagt haben, sich vielleicht unfair mir gegenüber verhalten haben, wie kann ich das ändern? Indem ich mich revanchiere und das Gleiche zurückmache? Was passiert dann? Dann geht die Spirale weiter. Du hast dich so verhalten, jetzt mache ich das. Und du hast das gemacht, deswegen mache ich das. Und es wird nur immer schlimmer. Und Jesus sagt, nee, wir können das überwinden. Wir können dieses unterbrechen, diesen Teufelskreis. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil der macht das. Ja, aber wir können es überwinden, indem wir das Gute tun. Unabhängig davon, wie andere uns behandelt haben. Woher kriegen wir diese Kraft? Aber warte mal, das hatten wir doch in 1. Johannes 2, oder? Ihr seid stark, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Ich kann so handeln, nicht weil ich mich zusammenreiße, sondern weil ich weiß, wie ich mich verhalten soll und kann. Denn Gott hat uns so wunderbar ausgerüstet. Er hat uns in seinem Wort alles gegeben, was wir zum gottgefälligen Leben brauchen. Er sagt uns, wie wir uns verhalten können. Er sagt uns, was ein ihm wohlgefälliges Leben ist. Aber er belässt es nicht bei den Worten, sondern er gibt uns als seinen Kindern den Heiligen Geist. Wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Okay? Und damit auch die Befähigung, so zu leben. Weil, weißt du, wenn du mir irgendwie so ein dickes Kochbuch gibst und sagst, siehst du, ich habe es dir gegeben, jetzt kannst du kochen. Ha, ha, ha. Ich kann das Kochbuch lesen, ich kann auch lange nicht kochen. Ja? Gott hat uns nicht nur sein Wort gegeben und sagen, jetzt machst du es halt. Er sagte, ich gebe dir auch die Befähigung dazu. Nicht, dass ich alles für dich mache, aber in dem Moment, ich erinnere dich an das, was ich dir in deinem Wort gesagt habe. Ich erinnere dich an die rechten Worte. Ich erinnere dich, warte mal, ich kann das Böse überwinden mit dem Guten. Okay, ich brauche jetzt nicht aufbrausen, ich brauche nicht explodieren, ich brauche dem nicht meine Meinung sagen, ich kann für sie beten. Und wenn ich gebetet habe, mich beruhigt habe, dann kann ich sagen, können wir über die Situation nochmal reden. Ich glaube, es gibt einen besseren Umgang miteinander. Ja? Und er sagt dieses hier zu den jungen Männern, und es war jetzt nicht auf Männer ausschließlich, ja, junge Damen geht genauso. Sie haben den Bösen überwunden durch das Wort Gottes in ihnen. Aber damit hört das Böse ja nicht auf zu existieren. Aber mit dem Überwunden, es ist nicht mehr, dass es nicht mehr da ist. Der Teufel ist auch noch da. Ihr habt den Bösen überwunden. Aber er muss uns nicht mehr bestimmen. Schlag bitte mit mir auf 2. Korinther Kapitel 10. Die Verse 3 bis 6. 2. Korinther Kapitel 10. Ab Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Wie schreibt er hier von diesem Kampf? Wie können wir überwinden? Wir kämpfen nicht fleischlich, wir kämpfen geistlich, aber wie sieht dieses aus? Wir bringen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hey. Wie sieht das aus? Oh, ich habe gerade dieses gedacht über diese Person. Warte mal. Ist das, wie Christus möchte, dass ich über die Person denke? Und wenn nicht, Herr, wie möchtest du, dass ich denke? Und lass mich so die anderen so sehen, wie Christus sie sieht. Wie siehst du die anderen Menschen in Nürnberg oder in deiner Stadt? Sind sie all die Leute, die dich immer aufhalten, pünktlich zur Arbeit zu kommen? Sind sie die Nervenden, die immer irgendwas zu meckern haben? Ist leicht, oder? Weil wir häufig unseren Willen durchsetzen wollen. Wir sagen, ich muss doch irgendwie. Aber wie hat Christus es gesehen? Erinnerst du dich, wie er über die Leute in Jerusalem gedacht hat? Ach, das ist die Hauptstadt dieser ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer und die haben immer nur Böses im Sinn. Herr, zerstöre sie? Hat er so gedacht? Als er nach Jerusalem kam und er wusste, dass er innerhalb der nächsten Woche überliefert und gekreuzigt wird, sagte er, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und die zu ihnen gesandt wird. Wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Ich wollte euch helfen. Ich will das Beste für euch. Ich komme, um euch zu retten. Ich wünschte so sehr, ihr würdet es annehmen. Ist das unsere Einstellung? Wir wollen ihnen helfen mit der frohen Botschaft, die wir empfangen haben. Was hast du dafür getan? Wir haben sie doch alle aus Gnade empfangen. Dann für sie so auch weitergeben. Darum ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort aufnehmen, dass wir es verinnerlichen, dass wir es uns merken, dass wir im Wort sind, weil dann kann der Heilige Geist uns das in Erinnerung rufen. Und dann merken wir, dann werden wir gestärkt, dann werden wir gekräftigt. Ich glaube, wo ich es immer am deutlichsten merke, dass Gott dieses tut, ist, wenn ich mit anderen über den Glauben rede. Wenn du mitkommst am Samstag zum Büchertisch und mit Leuten sprichst, und irgendwer sagt irgendwas oder fragt irgendwas und plötzlich erinnerst du dich an Verse, die sagst, ich weiß nicht, wann ich die zuletzt gelesen habe. Und ich weiß, dass es nicht ist, oh, ich habe so ein super Gedächtnis, ich kann mir das alles merken. Sondern plötzlich gibt der Herr dir das. Ja? Wenn wir uns einfach zur Verfügung stellen und sagen, Herr, gebrauche du mich. Nicht einfach nur, oh, hier sind meine Freunde, ich gehe nach dem Gottesdienst mit denen reden. Sondern, ich habe gemerkt, jemand sieht ein bisschen bedrückt aus. Und ich gehe zu denen und weiß vielleicht selber gar nicht, was ich sagen soll, sondern habe nur gesehen, wie geht's heute? Kann ich für dich beten? Und plötzlich fällt dir ein Vers ein, den du vielleicht vorletzte Woche in deiner stillen Zeit gelesen hast. Ja? Aber Gott bringt das in Erinnerung. Ihr seid stark durch das Wort Gottes in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Nicht, dass sie nicht mehr da sind, aber wir können das überwinden. Wir alle werden weiter versucht, aber wir können den Versuchungen widerstehen. Und wenn wir im Glauben wachsen wollen, wenn wir stark werden wollen, wenn wir nicht das Kind an der Nuckelflasche bleiben wollen, dann müssen wir das Wort auf uns anwenden. Wir hatten vorhin schon von Hebräer 5 gelesen, in Vers 12, jetzt lesen wir ein paar Verse weiter hinten, Vers 14, auch Hebräer 5. Vers 12 war das, wo wir gesehen hatten, ihr hättet doch der Zeit nach Lehrer sein sollen. Ja? Und jetzt sagt er in Vers 14, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Was ist das Rezept zu wachsen? Die durch Gewöhnung geübte Sinne haben zu unterscheiden. Was ist Gewöhnung? Training. Üben. Immer und immer wieder. Das klingt so menschlich. Das ist göttlich. Gott hat es geschrieben. Ja? Er hat gesagt, na, die Stärke kommt dadurch, dass man das immer wieder praktiziert. Ich höre so häufig von Leuten, sie fragen nach Rat und sagen, was soll ich in dieser Situation machen? Und sie bekommen biblischen Rat. Tue dieses. Und in einem Fall habe ich das gehabt. Ich habe einen Rat gegeben, der hatte jahrelang Probleme damit. Und hat gesagt, was soll ich machen? Ich habe was gesagt, ich denke, es war biblisch. Am nächsten Tag habe ich einen Anruf von dieser gleichen Person bekommen. Und die Antwort war, ich habe versucht zu machen, was du gesagt hast, hat nicht funktioniert. Okay? So, ich habe jahrelang damit zu kämpfen und jetzt will ich eine sofortige Lösung haben, die ich wie eine Tablette einmal nehme und alle Probleme sind gelöst. Hat nicht funktioniert. Ja, das geht auch nicht so. Okay? Gott vergibt auf Anhieb. Ja? Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und nicht irgendwann mal vergibt, sondern sofort. Er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja, aber wenn wir sagen, ich will anders reagieren, dann muss ich das einüben. Dann muss ich das praktizieren. Dann muss ich danach handeln. Aber je mehr du es machst, desto natürlicher wird es. Ja, kennen wir von anderen, von einfach schlechten Gewohnheiten. Ja, du kannst sagen, ja, ich will damit aufhören. Gut, das ist ein guter Anfang. Und du musst es dann auch immer wieder bewusst anders machen. Sonst wiederholst du das, was du schon immer gemacht hast. So haben wir positionell schon überwunden. Aber jetzt geht es darum, dies auch in der Praxis umzusetzen. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ihr habt den Bösen überwunden. Aber denkt daran, ihr lebt immer noch in Feindesland. Ja? Wir haben den Bösen überwunden, aber er ist immer noch Fürst dieser Welt. Wir haben ihn überwunden, aber wir leben bei ihm. Das ist, was wir von Christian so gut am Freitag gehört haben. Dass wir leben immer noch jetzt, wir sind Botschafter Christi, wir sind Kinder Gottes, wir sind Bürger seines Reiches, aber wir leben nicht im Himmelreich. Wir leben im Erdenreich. Und das ist immer noch unter dem Beherrschaftsbereich Satans. Wir persönlich sind herausgerettet. Okay? Aber wir leben in Feindesland, wo nach ganz anderen Gesetzen gelebt wird. Aber du und ich als Kinder Gottes, sonst funktioniert es nicht. Ja? Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir brauchen das neue Leben. Aber mit dem neuen Leben und mit der Anwendung von seinem Wort kannst du, kann ich anders leben. Nicht nur, dass wir irgendwann im Himmel sein werden und alles gut sein wird, sondern dass wir hier und jetzt stark sein können im Herrn. Durch das Wort, das in euch bleibt. Aber das war immer noch nicht die letzte Stufe. Wir kommen zu einer dritten. Väter sollen in ihrer Erkenntnis gefestigt sein. Er hat eine dritte Gruppe, zu der er hier schreibt, Vers 13. Ich schreibe euch Väter. Und dann ist interessant, was er darüber schreibt. Weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und in Vers 14 genau das Gleiche. Die letzte Stufe und das Ziel ist, Väter zu werden. Väter und auch Mütter, wieder, das war jetzt nicht rein auf männlich bezogen, haben nicht nur eine gewisse Reife erreicht. Dann hätte er ja sagen können, ich schreibe euch Männer. Erwachsene Männer. Es gäbe Worte, dass er das hätte sagen können. Aber ein Vater unterscheidet sich von einem Mann dadurch, dass er Nachwuchs hat. Richtig? Okay. Gott will nicht nur, dass wir groß und stark werden, sondern dass wir das Gelernte weitergeben. Okay. So, du hast ein Kind, das hat alle Vorrechte der Familie. Es ist voll und ganz ein Teil der Familie. Du hast dann auch junge Männer, welche die im Glauben gewachsen sind, die das anwenden, die gekräftigt werden im Glauben. Aber dann hast du auch eine weitere Stufe, wo er sagt, ich will nicht nur, dass du sagen kannst, schau mal, was Gott an mir getan hat. Nun, Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. Das ist Gottes Absicht. Ja? Aber er möchte, dass es nicht einfach nur für uns ist. Ich habe manchmal dieses Bild gebraucht, wir sind wie Rohre oder Kanäle. Was ist das Zweck und wann ist ein Kanal, wann ist ein Rohr erfolgreich? Der Sinn des Rohres, sagen wir eine Wasserleitung in deinem Haus. Die Wasserleitung soll bewirken, dass das frische Wasser, was hier nebenan aufbereitet wird, ja, dass das von der Aufbereitungsanlage kommt und möglichst ohne Verunreinigung aus deinem Wasserhahn herauskommt. Richtig? Du willst nicht, dass es verstopft ist und dann plötzlich irgendwie ganz dunkel aussieht und irgendwelche Chemikalien drin hat, sondern es soll einfach durchkommen. Okay. Wenn Gott uns so segnet, durch sein Wort, durch die auch materielle und geistliche Segnung, die er uns gibt. Sein Ziel ist nicht, dass wir das verstopfen und sagen, gib her, gib her, gib her, gib her, jetzt fühle ich mich super. Sondern dass wir wie ein Rohr sind, durch das diese Segnung weiterfließen. Und wenn das der Fall ist, dann kann es durchfließen, da kommt immer wieder Neues nach. Das ist ein gesundes geistliches Leben. Weil wenn du immer nur gibst und du empfängst nicht, dann bist du irgendwann leer. Ja, du brauchst Nachfluss. Ja, gleichzeitig, wenn du immer nur empfängst und es hinter dir verstopfst und es nicht weitergibst, dann ist es auch nicht der Sinn des Ganzen. Dann irgendwann sprengt es das Ganze. Ja, weil so viel kannst du gar nicht aufsaugen. Gott möchte uns als Kanäle seines Segens haben. Bist du das? Bist du ein Vater im Glauben? Eine Mutter im Glauben? Kannst du einfach, jetzt unabhängig von dem Alter, kannst du einfach das, was du gehört hast, was du heute Morgen hörst, kannst du das jemandem weitergeben? Ich meine nicht Wort für Wort. Und ich meine nicht in der Besprechung anschließend sagen, ich weiß es, ich weiß es. Aber kannst du es so verinnerlichen, dass du sagst, ich habe da was gelesen in meiner stille Zeit, in meiner Bibel. Ich habe da was gehört im Gottesdienst und das hat mir geholfen. Und vielleicht hilft es dir auch. Kann ich das weitergeben? Kann ich dir sagen, was Gott für mich getan hat? Und Johannes schreibt hier nicht an die Väter, weil sie so erfolgreich waren und viel erreicht haben, sondern, ich hatte ja schon gesagt, es ist beide Male das Gleiche, weil ihr den Vater erkannt habt. Oder den erkannt habt, der von Anfang an ist, Entschuldigung. Das klingt ein wenig merkwürdig, aber könnt so formulieren, ihre Stärke ist nicht ihre Leistung, sondern ihre Stärke ist ihre Gotteskenntnis. Okay? Und dieses soll sein, dass wenn jemand reif im Glauben ist, sagen kann, ich bin stark durch das, was, das Gottes Wort, das in mir bleibt, aber ich habe das auch erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott Gebete erhört. Ich habe erlebt, wie er mich hindurchgetragen hat durch eine schwierige Situation. Ich habe erlebt, wie er mir geholfen hat, anders zu reagieren, als ich das jahrelang gemacht habe. Ich habe erlebt, wie, wo ich vorher vielleicht schnell mal eine abfällige Bemerkung gemacht habe, ich jetzt wirklich mit seiner Hilfe zur Erbauung rede. Sie haben den Herrn persönlich erkannt, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Sie haben Erfahrungen mit Gott gemacht, von denen die ganze Gemeinde profitieren soll. Heutzutage wird gerne der jugendliche Elan als Idealbild gesehen. Aber Gott schätzt die Stabilität, von einfach diese Ruhe im Herrn ruhen zu können, zu wissen, es ist in seiner Hand und er führt, wie er es schon in der Schrift getan hat, so hat er es in meinem Leben getan und so wird er es weiter tun. Und das auch die reifer im Glauben sind. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und von daher ist es dann auch häufig die schon länger im Glauben sind und dann meistens auch schon älter an Jahren sind. Ist es das Ziel zu sagen, okay, ich studiere jetzt Gottes Wort und habe dieses, damit ich irgendwie einen gewissen Status erreiche, so wie eine Rente erreiche und das genießen kann und dann irgendwann ab ins Altenheim und dann möglichst schnell in den Himmel? Was sagt Gott über die reifer sind an Jahren und an Erfahrung? Ich finde das besonders, dass man es besonders gut finden kann in 5. Mose und dann im Übergang zu Richter. Also einmal 5. Mose 4, Vers 9. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 9. Dort warnt Mose, kurz bevor sie das verheißene Land einnehmen werden, er sagte, nur nimm dich in Acht, 5. Mose 4, Vers 9, und achte sehr auf deine Seele, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, alle Tage deines Lebens, und tue sie deinen Kindern und deines Kindeskindern kund. Bewahre das, was du gelernt hast, lass es das nicht vergessen und gebe es weiter. Dann lesen wir aber 5. Mose, dann kommt Josua und dann kommt Richter, Richter Kapitel 2, was ist damit passiert mit dieser Warnung Gottes. Richter Kapitel 2 und Vers 10. Und auch jene Generation, das ist die von Josua, wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation, also die Kindeskinder, kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Sie hatten all dieses miterlebt, aber sie haben es nicht weitergegeben. Und Gott hatte gerade vorher noch gesagt, bitte, wenn du Erfahrung mit dem Herrn gemacht hast, wenn er dir etwas beigebracht hat, behalte das nicht für dich. Gebe es weiter, ermutige andere damit, dass auch sie erfahren die großen Werke, die der Herr auch in deinem Leben getan hat. Zum Abschluss möchte ich noch darauf verweisen, er spricht sie alle drei hier an. Und damals war es üblich, dass diese Briefe im Gottesdienst vorgelesen wurde, so wie wir vorhin Johannes 17 vorgelesen bekommen haben. Das heißt, sie waren alle dabei im Gottesdienst. Gott hat sie alle in der Gemeinde zusammengefügt, weil das sein Plan ist. Wir brauchen einander. Die Kinder bringen Begeisterung fürs Leben mit, haben einfach diese Frischheit, die wir immer wieder brauchen. Wir sagen, hey, dieses ist, was passiert ist. Ja, manchmal wir, die dann schon ein bisschen älter sind, wir sind dann so ein bisschen reservierter. Wir Deutschen können das besonders gut. Ja, und so, sind so ein bisschen, ja, das wusste ich, ja, ist in Ordnung. Schön, dass es dich freut. Ja, aber die Kinder bringen Leben mit rein. Und so ist es auch geistlich. Wenn jemand neu zum Glauben gekommen ist, sagst vielleicht, naja, so würde ich das vielleicht nicht genau formulieren. Ja, magst ja recht haben, aber es hilft, dieses Leben zu haben. Ja, wir wollen keine Dinosaurier werden. Wir wissen, was mit denen passiert ist. Junge Leute bringen die Stärke von frischen Erfolgen mit. Und sagen, ich habe dieses, was du mir gerade gesagt hast, was ich in der Bibel gelesen habe, ich habe das gehört, ich habe das gemacht bei meiner Arbeit in der Schule und es hat tatsächlich funktioniert. Ich muss das mal nachlesen in Lukas 10, das ist einfach wunderbar. Jesus hatte die 70 ausgesandt, dass sie gehen, wohin er kommen würde und sie sollten Wunder und Zeichen tun, verkündigen, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Okay? Und sie gehen aus und sie tun das und sie kommen zurück voller Begeisterung und sagen, Herr, wir sind hingegangen, die Dämonen sind ausgefahren, Kranke wurden geheilt, wir haben dein Reich verkündigt. Also mit anderen Worten, Jesus, du hast uns losgeschickt, dieses zu machen, wir haben das gemacht und weißt du was? Es hat tatsächlich funktioniert. Ja, was hast du sonst erwartet? Okay. Aber da ist diese Begeisterung, ich habe das zum ersten Mal ausprobiert. Ich habe mich auf den Herrn verlassen und ich war nicht verlassen. Er war bei mir, er hat mir geholfen. Ich habe nicht einfach so reagiert, wie ich sonst immer reagiert habe. Und weißt du was, die anderen haben gefragt, warum bist du so ruhig geblieben? Oder jemand hat mit mir gesprochen, ich wusste sonst nie weiter und aber der Herr hat mich erinnert und ich habe was gesagt und er hat gesagt, oh danke, das war so eine Hilfe für mich. Und ältere Geschwister tragen die Ausdauer der Erfahrung bei, die sich nicht einfach schnell umschmeißen lassen zu sagen, das hat nicht funktioniert, das funktioniert nie, ich gebe auf. Und die gesagt haben, ja, wir kennen es auch, wenn es mal schwer ist. Aber weißt du was? Wir haben ein Jahr gewartet und der Herr ist treu und er erfüllt seine Verheißung. oder für dieses, ich habe so und so lange für meine Mutter, für meinen Vater gebetet und kurz vor deren Tod sind sie noch zum Glauben gekommen. Ich habe so lange mit den Kindern gerungen, aber weißt du was, der Herr hat in ihren Herzen gewirkt und jetzt gehen sie mit dem Herrn. Ich bin so dankbar, dass er Gebete erhört. So sollen wir im Glauben voranschreiten, aber egal wie alt wir sind, wir entwachsen nie dem Zustand als Kinder Gottes. Wir sind immer seine Kinder. Ja, es gibt Wachstum, es soll Wachstum geben. Wir sollen heranwachsen zu jungen Männern, jungen Frauen. Wir sollen heranwachsen zu Vätern und Müttern im Glauben. Aber wir bleiben, egal was wir sind, immer Gottes Kind. Oder wie ist es mit deinen Eltern? Als du erwachsen geworden bist, war es dann, das sind nicht mehr meine Eltern, das sind jetzt meine Brüder und Schwestern. Waren doch immer noch deine Eltern, oder? Selbst wenn sie gestorben sind, sind sie immer noch deine Eltern. Okay? Wir bleiben immer Gottes Kinder. Und manchmal in diesem Miteinander, was wir eben angesprochen haben, dass wir einander brauchen. Manchmal scheint es uns bequemer, einfach unter welchen in unserer Stufe zu sein. Die verstehen uns. Die bringen nicht alles durcheinander. Die wissen, wie man es richtig macht. Oder die haben die gleiche Begeisterung, die sitzen nicht so gelassen da drin und ja, die sind auch so begeistert davon wie wir. Aber wir brauchen einander zum gegenseitigen Wachstum. Lasst uns gemeinsam wachsen. Lasst uns gemeinsam hinwachsen zu Christus. Lasst uns die mitnehmen, für die das alles frisch und neu ist. Und uns anstecken lassen von ihrer Freude an dem, was Gott für sie getan hat. Aber lasst uns auch gemeinsam Gottes Wort aufsaugen und sagen, oh ja, das ist noch ein Bereich, wo Gott Veränderung bei mir bewirken möchte. Lass mich weiter wachsen, dass ich stark bin im Glauben, dass ich in dieser Welt ein Zeugnis sein kann, die manchmal so gegen alles ist, was Gott und sein Wort sagt. Aber lass mich dann auch reif werden und das, was ich erfahren durfte mit dem Herrn, weitergeben. Kannst du das? Hast du es selber erlebt? Wenn du sagst, ich höre immer diese Geschichte und das klingt zu gut, um wahr zu sein. Ich habe das nie persönlich erlebt. Dann stellt sich die Frage, hast du dieses neue Leben? Hast du schon persönlich Jesus Christus als deinen Heiland angenommen? Wenn nicht, wird das immer nur Geschichten von anderen bleiben. Aber du kannst es erfahren. Jeder, der an ihn glaubt, bekommt neues Leben. Und wenn du es erfahren hast, dann gib es weiter. Und so kann Gott dich zum Segen für viele setzen. Wir brauchen einander. Wir sind bestimmt in unterschiedlichen Stadien, auch hier in der Gemeinde heute. Und Gott möchte, dass wir einander dienen mit dem, was er an uns getan hat. Lass uns beten.